Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Damit will ich uns damit hineinnehmen, das, was gerade in der Ankündigung schon gesagt worden ist. Für uns Männer gibt es oft nur eine Richtung. Höher, schneller, weiter, es muss bergauf gehen. Dabei vergessen wir, dass es oft auch in eine andere Richtung gehen kann. Und wenn wir die Illusion Glauben schenken, lange vital zu sein, die Realität holt uns ein, und dann geht es manchmal tatsächlich bergab. Und irgendwann ist es vielleicht aus, schon Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, konnte sagen, nichts in dieser Welt ist sicher, außer dem Tod und den Steuern. Der Tod wartet auf uns, auch wenn wir es noch so gut verdrängen. Und von daher macht es Sinn, mit David, dem großen Mann Gottes, zu beten, wie er im Psalm 39, Vers 5 gesagt hat, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Ähnliches hat er im Psalm 90, Vers 12 geschrieben, Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ende November, in einer dunklen, trüben, nassen und kalten Phase des Jahres, ist dir diese Endlichkeit in vielen einsamen Gedanken vielleicht, auch in vielen christlichen Gottesdiensten, ist ein Thema. Doch das zum Glück nur die eine Seite der Medaille, gerade in der sogenannten, wenn der Totensonntag kommt, den gibt es ja in Deutschland erst seit 1816, ich weiß nicht, wer den erfunden hat, oder diesen Sonntag so zu nennen. Im Kirchenkalender heißt er tatsächlich Ewigkeitssonntag. Das ist nämlich der letzte Sonntag im Kirchenjahr vor der Adventszeit. Da gibt es eine andere Dimension. Das macht Jesus im Gespräch mit seinen Jüngern klar, als er sagt in Johannes 14, Vers 19, ich lebe und auch ihr werdet leben. Das steht in Johannes 14, Vers 19, das sagt Jesus. Und wer zu diesem weltweit größten Schülerkreis aller Zeiten gehört, der weiß, es geht weiter. Die Ewigkeit wartet auf mich. Das Beste kommt noch. Und wenn der Himmel auf Erden tatsächlich eine Illusion ist, den Himmel gibt es tatsächlich. Die Frage ist daher, an was denkst du, wenn es bei dir nicht mehr weiter bergauf geht? Das Zitat dadurch in der Bibel, Psalm 39, Vers 5, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss. Warum? Dass mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss, damit ich klug werde. Daran denken. Das ist das, woran ich tatsächlich denke, wenn wir im Kalender stehen haben, Totensonntag und im Kirchenkalender Ewigkeitssonntag steht. Das ist nichts Beängstigendes, nichts Traurigmachendes, sondern etwas Ermutigendes, dass ich weiß, dass ich Hoffnung auf Ewigkeit habe mit Jesus. Und an so einem trüben Tag wie heute im November. Das Predigtthema, so dass uns das hinführen will, heißt, seid still und erkennt, dass der Herr Gott ist. Das ist aus dem Zusammenhang genommen. Das steht nämlich auch in dem Psalm, und zwar im Psalm 46. Und den möchte ich gern im Zusammenhang lesen. Ich bin dafür, dass man gern Bibeltext im Zusammenhang liest und auch den Zusammenhang versteht, in dem das geschrieben ist. Psalm 46. Gott ist uns Zuflucht und Stärke als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und die Berge mitten ins Meer wanken, mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Der Stromesläufe erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen früh am Morgen. Nationen toben, Königreiche wanken. Er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Entsetzen verbreitet auf Erden. Der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht, Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns, eine Festung ist uns, der Gott Jakobs. Beim Lesen von diesem gewaltigen Psalm denke ich fast unwillkürlich an Krieg. Da kann ich mir nicht helfen. In diesem Psalm geht es um Gewalt, um kriegerische Auseinandersetzungen und mittendrin ist Gott, mittendrin. Unerklärlich, geheimnisvoll, gewaltig, manchmal sogar gefühlt gewalttätig. Und dann haben wir da als biblisch vorgegebene Handlungsweise unsere Reaktion darauf aus dem gerade gelesenen Psalm 46, Vers 11, seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Da steht da. Und dieser Satz im Psalm 46 kann uns unbedacht in eine falsche Richtung drängen. Sollte das etwa heißen, dass wenn ich mitten in der Not, mitten in Angriffen, mitten in meinem Leid zu Gott komme, dass er zu mir sagt, jetzt halte endlich mal deinen Mund? So wie ein ungeduldiger Vater zu seinem verletzten, klagenden, weinenden Kind sagt, jetzt sei doch endlich mal still. So steht es seit mehr als 500 Jahren in der Bibelübersetzung nach Dr. Martin Luther. Wenn du aber mal die Mühe machst und wortgetreuere Bibelübersetzungen heranziehst, wie die revidierte Elberfelder oder die Zürcher-Übersetzung oder die neue Genfer-Übersetzung und viele andere auch, dann steht da nämlich etwas anders. Da steht, lasst ab. Lasst euren Aufruhr, steht in der neuen Genfer Übersetzung, und erkennt, dass ich allein Gott bin. Lasst ab. Nun bekommt die Aussage Gottes auf einmal einen ganz anderen Klang. Also Gott zu mir sagen möchte, und das möchte er heute Vormittag zu einigen von uns hier sagen, in diesem Gottesdienst, wann hörst du endlich auf, dir selbst helfen zu wollen? Lass ab, hör doch auf damit. Wann hörst du auf, deine schlimme Lebenssituation selbst klären zu wollen? Lass ab. Wann hörst du auf, dich selbst nur noch um deine Not, um deine Krankheit, um deine Schmerzen, um deine kaputten Familienumstände zu kümmern? Lass doch ab. Erkenne doch, ich bin Gott. Das ist der Zusammenhang, dem da steht. Lass ab. Hör auf damit. Ich, dein Gott, habe längst die Antwort. Ich habe nicht nur die Lösung, ich bin die Lösung. Wenn du endlich aufhören würdest, mir ins Handwerk zu pfuschen. Deine erhofften Antworten kommen nicht aus den Gesundheitsportalen, nicht von ärztlichen Ratgebern im Internet. Sie kommen auch nicht aus noch mehr Nahrungsergänzungsmitteln oder von anderen Medikamenten oder alternativen Behandlungsmethoden. Gott sagt dir, deine Antwort bin ich, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Und ich werde zu meiner Zeit antworten und ich werde rechtzeitig handeln. Es ist richtig, bei Beschwerden zum Facharzt zu gehen. Es ist richtig und wichtig, aber zuerst gehe ich zu Gott. Meine erste Adresse ist mein Schöpfer. Es gibt neutestamentliche Beispiele dafür. Nicht, dass ich irgendwas rede, was Jesus nicht selbst vorgelebt hat. Erstes Beispiel, wir erinnern uns an einen jungen Mann aus dem Freundeskreis von Jesus, schwer erkrankt, der Lazarus. Und seine besorgte Schwester, die Martha, lief zu dem, von dem sie wusste, dass er die Lösung hat und dass er die Lösung ist, dass er die Antwort ist. Und Jesus ließ sich Zeit. Er hatte, was Martha in ihrer Not vielleicht nicht wahrnehmen konnte, einen viel besseren Plan. Zweites Beispiel, der Knecht des römischen Hauptmanns erlebt eine Fernheilung und Jesus sagte, so ein Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Und jetzt trödelt Jesus und Lazarus stirbt. Dabei hatte Martha doch allen erdenklichen Aufwand betrieben, um Jesus herbeizuholen, damit ihr Bruder vom Herrn noch rechtzeitig geheilt werden würde. Als Jesus eintraf, war sein Freund schon 4 Tage tot. Und seine Jünger bemerkten, Herr, der stinkt schon. Eine sehr realistische Beschreibung, die Nasen der Jünger bestätigten genau das. Der Verwesungsprozess hat er schon eingesetzt. Und dann kommt die Frage, Herr, warum hast du so lange gewartet? Warum müssen wir so lange warten? Die Antwort sagt Jesus selbst, damit Gott allein die Ehre bekommt. Gott gehört die Ehre für das, was geschieht. Damit Gott sich als der Mächtige erweist. Wenn Gott gefühlt lange auf die Flehen und treuen Gebete nicht geantwortet hat, zumindest nicht so, wie du dir das gewünscht hast, so wie du dir das geplant hast, wie er handeln müsste. Er hat einen guten Plan. Sein Plan ist richtig. Er selbst ist die Antwort. Und wenn du ihm glauben könntest und vertrauen würdest, dass er der Retter ist und der Erlöser ist, das soll dich und mich jetzt nicht in die Teilnahmslosigkeit drängen oder deine Hilflosigkeit bestätigen, sondern Gott die Gelegenheit geben, sich als der Allmächtige zu erweisen. Wenn du ihn lässt und ihm mehr vertrauen würdest, ihm nicht ins Handwerk pfuschen würdest. Ein Beispiel von heute. Viele von euch sind selbst Eltern und Großeltern, so wie ich und meine Ingrid. Man kann seine eigenen Kinder verschiedene Altersgruppen dabei beobachten, wie sie mit kleinen und großen Herausforderungen umgehen. Je nach Charakter und Typ des Kindes, und das kann in einer Familie so unterschiedlich sein, reagieren sie auch unterschiedlich. Die einen sind nach wenigen Versuchen, ein Problem zu klären, sehr entmutigt, sehr schnell entmutigt. Manche weinen vielleicht sogar schnell und suchen dann die Hilfe bei den Eltern, bei Vater oder Mutter, zum Beispiel, wenn eine Sache kaputt gegangen ist. Dann der Vater. Oder verloren wurde oder gestohlen wurde oder bei Verletzungen oder Schmerzen die Mutter. Andere Kindercharaktere versuchen aber, den Verlust oder den Schaden zu verschweigen, weil sie sich schämen, weil sie sich sogar selbst für den Schaden verantwortlich empfinden und sich schuldig fühlen. Manchen von uns geht es genauso. Das endet regelmäßig damit, dass man versucht, sich selbst zu helfen, selber eine Lösung zu finden, weil Gott schon so lange nicht auf unser Gebet gehört hat. Und da gibt es noch diesen außerbiblischen, unchristlichen Spruch, der sich in unseren Köpfen festgesetzt hat, der lautet: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. So als Gott bei der Lösung auf deine Mithilfe angewiesen wäre. Und dann lässt er dir und mir in diesem Psalm 46 sagen: Jetzt komm doch endlich einmal zur Besinnung und lass ab von den Versuchen, alles selber regeln zu wollen, regeln zu müssen, alles selbst klären zu müssen. Kennt ihr manche Menschen, die immer alles klären müssen? Die müssen immer alles geklärt haben. Die können das nicht aushalten, wenn die Sache nicht geklärt ist. Ich muss das regeln. Und dann heißt es da im Psalm 46, Vers 11, und erkenne, ich allein bin Gott. Lass ab. Ich allein bin Gott. Ich antworte auf meine Weise, ich helfe auf meine Weise und ich helfe zu meiner Zeit. Das ist die rechte Zeit. Auch wenn du wie Lazarus und Martha denkst, seine Hilfe käme zu spät, seine Ehre wird dadurch nur noch größer. Manchmal ist es auch nur die Kraft, die er dir gibt, schwere Dinge zu tragen. Ach, dadurch bist du ein Zeugnis seiner Größe. Erinnert euch an die Sache am Teich Bethesda. Warum musste der über 30 Jahre da liegen? Hätte Gott nicht eher handeln können? Nein, damit seine Ehre größer wird, damit seine Ehre groß wird. Mit sicher ist, er war das. Er ist es, der Gebet erhört. Er ist es. Dadurch bist du, bin ich ein Zeugnis seiner Größe und seiner Stärke und seiner Macht. Aber ich gebe nicht auf zu vertrauen. Er hat tatsächlich für jeden von uns einen besonderen Plan, einen individuellen Plan für unser Leben, für mein Leben, für dein Leben. Wie ich mit Krankheit umgehe, wie ich mit Leid umgehe, wie ich mit Enttäuschung umgehe, wie ich mit Not umgehe, wie ich mit Mangel umgehe. Wir wollen uns zuerst darin Treue erweisen, dass wir mit allen Anliegen im Gebet zuerst zu Gott kommen, zu unserem, zu meinem himmlischen Vater. Ich kann mit allem zu ihm kommen, egal in welcher Situation, egal wie hoffnungslos es aussieht oder egal wie viel Hoffnung ich noch habe, weil ich da noch was im Internet gefunden habe. Da gibt es doch was Neues, da gibt es doch was. Wir dürfen und wollen aber auch glaubensvoll warten, dass er zu seiner Zeit eingreift. Gott kommt niemals zu spät. Gott kommt niemals zu spät. Auch wenn er bei manchen Dingen, wenn wir jetzt auf diesen OP-Termin von dem Baby von Gina warten, Gott handelt zu seiner Zeit. Und wenn er die Ärzte benutzt, um das in Ordnung zu bringen und er auch dieses Gebet erhört, dann ist seine Ehre noch größer. Ihm gehört die Ehre allein für alles, was geschieht. Er gibt die Kraft zu warten, er gibt die Kraft zu glauben, er ist Herr. Er ist Gott über allem. Ich will das mal ein bisschen scherzhaft enden, diesen etwas besinnlich wirkenden Teil. Es geht um Bewegung, um Handeln. Ein Rabbi war bekannt für seine weisen Worte. Eines Tages sagte er zu seinen Schülern: Weisheit wird nicht in Worten ausgedrückt, sie zeigt sich im Handeln. Als er dann sah, wie sich alle Hals über Kopf in Aktion stürzten, lachte er laut. Das ist nicht Handeln, das ist Bewegung. So ist das. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen Bewegung und Handeln. Zwischen kopfloser Aktion und gezieltem Tun. Zwischen überstürztem Engagement und sinnvollem Handeln. Die Qualität unseres Handelns entscheidet sich also an der Frage, wie gut wir Handeln und Bewegung, also Tun und Getue, auseinanderhalten können. Und sie hängt auch daran, wie liebevoll wir agieren. Das meint zumindest Franz Sales, den kennen einige von euch hier, weil eine Einrichtung im Essener Süden in Hutrop nach ihm benannt worden ist, das Franz Sales Haus. Der lebte von 1567 bis 1622. Der hat gesagt: Nicht an der Menge unserer Arbeit hat Gott Freude, sondern an der Liebe, mit der wir arbeiten. Interessante Aussage. Nochmal. Nicht an der Menge unserer Arbeit hat Gott Freude, sondern an der Liebe, mit der wir es tun, mit der wir arbeiten. Das kann eine Bedeutung für dich haben in Bezug auf das, was ich heute gesagt habe über das Aushalten, auf das Warten, auf Gottes Handeln, auf Gottes Angreifen, auf seinen Zeitpunkt, auf sein Handeln. Nicht überstürzt irgendetwas tun. Lass dir diese Herzenshaltung dafür schenken und wenn du sie hast, nicht rauben, warten zu können, abwarten, dass Gott zu seiner Zeit eingreift und tut, damit ihm die Ehre gehört. Damit ganz klar ist, wer gehandelt hat, wer tut. Es geht um sein Tun, um seine Ehre, dass ihm allein die Ehre gehört, in allem, was geschieht. Auch wenn es dir, wenn es mir, gerade mir, könnt die beste Ehefrau der Welt fragen, das ist so, auch manchmal Schwierigkeiten damit habt, zu warten, dass er eingreift, dass er zu seiner rechten Zeit was tut, ohne Vorstellung selbst eine Lösung herbeibringen zu wollen, herbeiarbeiten zu wollen, selbst eine Lösung zu schaffen. Er schenke dir und mir Gnade zum Warten auf sein Tun und lass ab. Lass ab und warte, damit es seine Ehre größer wird. Das ist ein aktives Warten, das ist kein stilles, untätiges Warten. Ich höre nicht auf zu beten, ich höre nicht auf zu glauben, das ist ein aktives Warten auf das Handeln Gottes. Wenn du, auch wenn ihr als Gemeinde auf Dinge wartet, schon lange für Dinge glaubt, lange für Dinge betet, für die ihr hofft, für die ihr Glauben habt, für die ihr einen Blick habt, dass sie geschehen werden, hört nicht auf zu glauben, hört nicht auf, dieses aktive Warten zu leben, dass die Ehre Gottes groß wird in dem, was geschieht. Seine Ehre wird umso größer dadurch, dass er Dinge, die wir Menschen nicht hinkriegen, er bekommt das hin. Sei dir sicher. Ich bin mir sicher. Ich habe es so oft erlebt in meinem Leben, dass meine eigenen Pläne gescheitert sind, dass letztendlich die Pläne Gottes dann durchgekommen sind, dass, nachdem ich aufgehört habe, selbst Pläne zu entwickeln, selbst Lösungen zu finden und selbst vielleicht sogar mit Druck diese Pläne durchzusetzen. Er kommt niemals zu spät. Amen. Es geht in gutes Land. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen.